Ja, der Text kann man ja schon erinnern, wenn man das Bild sieht. Steht heute im 1. Mose 3, 1 bis 19. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für ihre Augen und die ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Aber er soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Adam und Eva waren im Paradies. Sie haben bei Gott gewohnt, sie herrschten über alle Tiere und hatten den Auftrag, ja, vielleicht hat es so ausgesehen oder nicht, man weiß es nicht, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und Gott hat sie gesegnet und alles war eigentlich perfekt. Und da taucht plötzlich die Schlange auf und verunsichert Eva. Sollte Gott etwa gesagt haben, ihr dürft keine Früchte essen von keinem Baum? Kennt ihr das auch? Eigentlich geht es uns gut. Wir haben alles. Wir brauchen eigentlich nichts. Der tägliche Lebensunterhalt ist eigentlich gesichert. Und dann kommen da Versuchungen. Ja, ihr habt es auf eurem Blatt schon gesehen, die zarteste Versuchung. Manche sind schon erlegen. Die Kirschen im Nachbarsgarten sind immer besser wie die eigenen, sagt man ja. Und da ist, glaube ich, viel Wahres drin, auch wenn sie gleich schmecken. Es gibt so viele Versuchungen, die uns täglich, ja, über den Weg laufen. Und bei der Steuererklärung trickst, wer merkt schon, außerdem man hat sowieso alle. Dann gibt es die Gebote 9 und 10, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und da werden einige Sachen aufzählt, die schon begehrenswert manchmal sind. Ist Treue überhaupt noch modern in unserer Gesellschaft? Die Medien sagen es eigentlich nicht. Eher, ja, Lebensabschnittsgefährte als bis dass der Tod uns scheidet. unsere Autos werden immer stärker und schneller. Da jetzt 50 steht oder 100, wen juckt's? Meins fährt viel schneller. Ja, oder wieso soll ich heute in Stund gehen? Gerade spielt Bayern, das würde mich eigentlich auch interessieren. Ja, und unsere Bedürfnisse werden auch von der Werbung noch verstärkt. Da werden auf Sachen hingewiesen, die wusste man eigentlich noch gar nicht, dass man sie braucht und braucht sie dann vielleicht doch. Man denkt sich vielleicht, naja, so eng sieht Gott es vielleicht nicht. Oder man fragt sich, will Gott mir meinen Spaß verderben? Was sollen die Gebote überhaupt? Was macht es überhaupt für einen Sinn? Die Eva kommt ins Grübeln. Sie will selber entscheiden, was gut für sie ist. Und vertraut nimmer drauf, dass Gott eigentlich viel besser weiß, was gut für sie ist, als sie selber. Obwohl sie eigentlich keinen Grund hat, an Gott zu zweifeln, kommen die Zweifel. Und weil, das steht drin, die Frucht eine Lust für die Augen war und die Vorstellung verlockend war, Weisheit zu erlangen, hat sie Zugriff und in die Frucht gebissen. Mir denkt oft, eigentlich weiß ich selber, was gut für mich ist. Das braucht mir eigentlich niemand sagen. Und dann geht's schief und wir müssen die Folge ausbaden. Dazu kommt noch, Eva behält die Frucht nicht für sich, sondern gibt sie auch noch ihrem Mann, dem Adam. Und der ist genauso. Ich habe mich gefragt, hat es für Adam und Eva überhaupt eine Chance gegeben, der Versuchung zu widerstehen? Wussten sie schon, was gut und böse ist oder nicht? Ich denke, es gibt immer Möglichkeiten, Versuchungen zu widerstehen. Das Erste für mich ist Gemeinschaft mit Gott pflegen, Gott nahe zu sein. Eigentlich war der Adam und Eva ja so mit Gott. Sie hätten, waren so nah, wie wir es uns heute nicht mehr vorstellen können. Aber im entscheidenden Moment haben sie Gott außer vor gelassen. Ich denke, für uns, wenn wir im regelmäßigen Kontakt mit Gott sind, wenn wir in der Bibel lesen, in Kirche oder Stund geht, wenn wir beten, dann sind unsere Gedanken vielleicht mehr von Gott geprägt wie von irgendwas anderem. Und dann haben wir es vielleicht leichter, Versuchungen zu widerstehen. Das Nächste, was mir eingefallen ist, Gemeinschaft mit anderen Christen. In der Gemeinschaft sind wir stärker und können uns gegenseitig helfen, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Ich habe mich gefragt, hätte die Schlange Erfolg gehabt, wenn sie Adam und Eva zusammen gefragt hätte? Hätten die zu zweit vielleicht der Versuchung widerstehen können? Hätte die Schlange den Erfolg gehabt, wenn der Adam auf seine Frau aufpasst hätte, wie seine Aufgabe war? Wer weiß. Die Frage, wo es sich mir gestellt hat, wissen wir überhaupt, wie es unseren anderen Gemeindemitgliedern geht? Können wir auf die überhaupt aufpassen? Interessiert es uns überhaupt oder gehen wir sonntags in Stunde und danach wieder heim und das war's dann? Oder traut mir uns überhaupt was zu sagen, wenn uns bei jemand anders was auffällt, was vielleicht unserer Meinung aus dem Ruder läuft? Keine Ahnung. Gemeinde lebt vom Austausch. Ist eigentlich so gedacht von Gott, dass Jung und Alt sich treffen und ja ihre gegenseitigen Erfahrungen austauschen. Ich denke, da können wir ein bisschen an uns noch arbeiten. Denn die nächste Möglichkeit, Versuchungen ein Stück weit zu widerstehen, ist nicht in Gefahr begeben. Wenn ich mich nicht in Situationen begebe, die ich nicht beherrschen kann, kann ich eigentlich auch nicht scheitern. Es ist vielleicht hilfreich, Versuchungen abzustellen oder unmöglich zu machen. Wenn man Alkoholiker ist, ist es schlecht, wenn man irgendwo noch eine Flasche Wein im Keller stehen hat. Ein Spielsüchtiger ist im Casino ziemlich schlecht aufgehoben. Wenn mir gerade Süßes fastet, wenn er überall Schokolade rumliegt, ist nicht so clever. Ja, warum ist Eva überhaupt zu dem Baum gegangen? Obwohl sie eigentlich nichts dabei verloren hat. Also versucht, die Situation einfach zu meiden und gar nicht erst in die Nähe zu kommen. Dann gibt uns Jesus einen ganz tollen Tipp im Vater Unser. Wir können Gott darum bitten. Jesus lehrt uns im Gebet und führe uns nicht in Versuchung. Wir können Gott darum bitten, uns die Versuchungen wegzunehmen oder uns sofort zu bewahren. Reikin hat im Midlife-Kreis mal erzählt, wenn man Probleme mit irgendwelchen Versuchungen hat, und immer wieder scheitert, kann man nach jedem Scheitern für einen Missionar zum Beispiel beten. Und immer wieder und immer wieder. Und er meint, der Teufel mag das nicht, wenn wir für einen Missionar beten und wird dann vielleicht die Versuchung sein lassen und uns in Ruhe lassen. Also ist ein Tipp. Ich denke, jeder von uns weiß, wo seine Gefahrenbereiche sind. Wo man Probleme hat, wo man ja, vom Satan angegriffen werden will. Ihr müsst einfach versuchen, den Gefahren aus dem Weg zu gehen. Aber egal, wie wir uns anstrengen, es wird uns nie komplett gelingen, allen Versuchungen zu widerstehen. Der Satan, der hasst es, dass wir mit Gott leben. Der will alles tun, dass wir das nicht mehr machen, dass wir von Gott wegkommen. Gott kommt in den Garten abends und er gibt Adam und Eva die Möglichkeit, ihre Verfehlung einzugestehen. Er fragt sie, ja, was war los? Habt ihr von dem Baum gegessen? Und Adam sagt, ja, aber ich war es nicht. Die Frau, die du mir gemacht hast, die hat mir den Apfel gegeben. Ich bin nicht schuld. Dann fragt er die Eva, Eva, was war los? Ja, ich hab's gegessen, aber die Schlange, die du geschaffen hast, Herr, die hat mich dazu verführt. Eigentlich bin ich auch nicht schuld. Niemand war's. Es kann sein, dass uns andere Menschen oder der Satan verführt, Unrecht zu tun. Das wird mit Sicherheit oft vorkommen. Aber die Sünde, die begehen wir immer selber. Das muss kein anderer für uns tun. Das heißt, wir müssen uns auch dafür selber verantworten, weil wir selber dafür verantwortlich sind. Gott sagt nicht, ja gut, egal, machen wir weiter, wie es war, nächstes Mal nehme, sondern es kommt zum Gericht. Als erstes, die Schlange, aus der der Satan gesprochen hat, wird verflucht. Gott setzt ewige Feindschaft zwischen die Schlange und den Menschen. Und schon am Anfang von der Bibel ist erst das dritte Buch, zeigt Gott uns schon einen Weg, wie es auf lange Sicht weitergehen soll. Der Same, man könnte auch sagen, der Nachkomme der Frau wird dem Satan den Kopf zertreten, also ihn besiegen. Der erste Hinweis auf Jesus. Es steht auch, der Same der Frau, also nicht vom Mann gezeugt, sondern durch die Frau geboren. Jesus wird den Satan besiegen. Ich glaube, die zwei haben es wahrscheinlich noch nicht so richtig verstanden, aber für uns kann man es jetzt so sehen. In aller Hoffnungslosigkeit von dem Sündenfall, die zwei stehen da, zeigt Gott uns ein Licht am Rande des Horizonts auf. Adam und Eva werden zwar auch bestraft, aber nicht vernichtet oder verflucht. Gott hätte auch sagen können, okay, das mit dem Mensch war ein Fehler, lassen wir es. Aber nein, sie werden nicht vernichtet, aber bestraft. Und die Strafe fällt ziemlich heftig aus. Sie werden aus der Gemeinschaft mit Gott ausgewiesen. Sie müssen das Paradies verlassen. Gott wollte wahrscheinlich verhindern, dass sie auch noch von dem Baum des Lebens essen, denn es wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, Sünder zu sein und das in Ewigkeit und keine Vergebung zu haben. Deshalb hat Gott es unmöglich gemacht, dass sie von dem Baum auch noch essen. Die Strafe für die Frauen, sie müssen in Zukunft starke Schmerzen bei der Geburt ertragen und ihre Männer ertragen. Weißt du, was schlimmer ist? Und alle Nachkommen Adams, fällt ihr Lebensunterhalt nicht mehr so zu wie im Paradies früher. Sie mussten eigentlich nur zugreifen und hatten ihre Nahrung. Nee, die Männer müssen hart für den Lebensunterhalt arbeiten. Und nach einem mühevollen Leben müssen wir Menschen sterben. Die gute Nachricht aber ist, Gott schreibt die Geschichte mit uns Menschen weiter. Es ist kein Ende mit dem Tod. Und er gibt ihnen die Möglichkeit, weiter zu existieren. Als erstes macht er den Menschen ein Gewand aus Tierfell. Das erste Tier musste dafür sterben, weil die Menschen sich geschämt haben, sich so nochmal unter die Augen zu treten. Vorher gab es im Prinzip keinen Tod, auch nicht unter die Tiere. Der Lebensunterhalt wird zwar schwer sein, mühevoll unter Dornen und so werden die Menschen ihr Brot verdienen, Aber es gibt die Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie müssen nicht verhungern. Ich habe mir, wo ich das gelesen habe, gefragt, ist es bei uns nicht schon fast zu leicht? Unsere Arbeit, unser tägliches Brot verdienen wir eigentlich viel leichter, wie es von Gott die Strafe eigentlich war. Also geht es uns schon deutlich besser. Kinder, ihr werdet unter Schmerzen geboren, aber immerhin, es werdet nur Kinder geboren. Davor hat Gott sie gesegnet und hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und das gilt auch immer noch. Die Menschen werden Fortbestand haben. Und wir haben eine einmalige Möglichkeit. Wir können wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückkehren. Gott hat nicht gesagt, ihr seid jetzt raus aus dem Paradies, das war's. Sondern wir haben die Chance, wenn wir unsere Sünde eingestehen, wenn wir es nicht auf andere schieben, wenn wir merken, was wir falsch machen und Gott um Vergebung bittet. Würde Reiki nachher mehr dazu sagen. Amen.